Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Nach einer perfekten englischen Woche verliert der 1. FC Nürnberg ausgerechnet gegen Lieblingsgegner Arminia Bielefeld und bleibt sich damit in dieser Saison treu. Alle Serien werden gebrochen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beklubbt. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, aber habe mir heute nur einen Gast eingeladen und das ist Steffen. Hallo Steffen.
Hallo.
Ja, wir werden das Ganze heute etwas kürzer halten, uns lediglich mit dem Bielefeld-Spiel beschäftigen und dann natürlich nächste Woche vorausschauen auf die Begegnung gegen Darmstadt. Die Länderspielpause macht's möglich. Und ja, Steffen, es war so, dass dann nach dem Derby die Mannschaft ja erstmal so ein bisschen verschnaufen konnte. Englische Woche war vorbei, nichtsdestotrotz hat dann Michael Köllner umgestellt, hat im Tor wieder Thorsten Kirschbaum gebracht und hat offensiv dann Edgar Salli und Tobias Werner zurück in die erste Elf befördert. Dafür Kevin Möwald und Cedric Teuchert, zwei im Derby durchaus auffällige Akteure, erstmal nur auf der Bank.
Genau, ja, natürlich, die Torposition war natürlich eine Position von Brisanz, weil man halt, egal für wen man sich von den beiden entscheidet, dann am Ende, ja, man hat auf jeden Fall den Verlierer, egal wie man sich eben entscheidet. Er hat sich dann am Ende für Thorsten Kirschbaum entschieden. Ich tue mich ein bisschen schwer, es wirklich zu bewerten. Ich glaube, dass es am Ende vielleicht die ein Ticken bessere Entscheidung war, eben Kirschbaum zu nehmen, aber wie gesagt, es ist ganz schwer eben zu bewerten. Ich glaube, dass aufgrund von der Routine und auch von den konstant gezeigten Leistungen von Kirschbaum ist es richtig. Ich finde es aber auch schade für Bredlo, der ein super netter Kerl ist und sich die Chance hart erarbeitet hat und auch sehr gut gehalten hat, dass er leider draußen geblieben ist. Dass Teuch natürlich auch nicht gestartet ist, war natürlich überraschend. Zumindest überraschend, wenn man das Spiel des Derby nicht gesehen hat. Wenn man das Derby gesehen hat, war es mehr als logisch, weil er da auf rechts außen bis halt auf dummerweise zwei Aktionen, wo er ein Tor und eine Vorlage gibt, sehr schwach gespielt war. Er hat Tobi Werner dann für Tobias Möwald, war auch ein bisschen taktisch bedingt, weil halt Möwald eher der ist, der in die Zentrale mit reingeht und im Derby hat man es halt eben gebraucht, um die hohen Bälle von der Vorstadt alle abzufangen und mit Werner hat man einfach noch jemanden gebraucht, der das Spiel ein bisschen breiter macht und so den Druck auf die beiden Außenverteidiger, Dick und Teixeira von den Gegner eben macht. Vorne wieder unser tolles Sturmduo mit Mika Ishak, toll, dass man das überhaupt sagen darf, und Eduard Löwen.
Ja, so sah es aus. Also der FCN dann eher in einer Art 4-2-2-2 letzten Endes oder 4-4-2 mit zwei Sechsern und dann eben zwei Außen. Du hast gerade angesprochen, Druck machen, aber den ersten richtig großen Druck, den hat Arminia Bielefeld ausgeübt auf den ersten FC Nürnberg. Und ich glaube, Fabian Klos, der weiß immer noch nicht so richtig, wie er den Ball nicht ins Tor schießen konnte.
Ja, das ist eine ganz komische Situation über die rechte Angriffsseite von Arminia Bielefeld beziehungsweise die linke Defensivseite. Kam der Ball ganz komisch durch zu Fabian Klos. Everton hatte da ein bisschen Kommunikationsprobleme mit Kirschbaum, die sich beide nicht einigen können, wer jetzt gerade den Ball wegschießen darf und wer nicht. Dann wird der Ball nochmal, eigentlich kurz vor der Auslinie nochmal in den Rückraum hintergepasst, wo Klos eigentlich ins leere Tor wirklich überall hinschießen können. Er hat es geschafft, den Ball bis in die Vorstadt zu schießen. Ich glaube, das wäre natürlich der katastrophale Start für den 1. FC Nürnberg gewesen. So natürlich in der Situation im Glück gewesen.
Ja, nach 5 Minuten also das Glück erstmal auf Seiten des 1. FC Nürnberg. Und jetzt kann ich das Ganze nur so ein bisschen aus der Radiohörerperspektive schildern, denn ich war unterwegs und habe deswegen Amazon lauschen dürfen. Und ich hatte dann den Eindruck, dass das Spiel so ein bisschen vor sich hin plätschert. Nürnberg hat sich besser in die Partie reingearbeitet, aber eben auch nicht den wirklichen Zug zum Tor entwickelt. Man hat sich da viel im Mittelfeld behakt, auch Bielefeld eigentlich ohne Torchancen. Ist es das letzten Endes dann auch gewesen?
Ja, jein. Das Problem war, Bielefeld spielt unter Jeff Saibene einen sehr defensiven Fußball, der sehr auf Zerstören und sehr auf Kontrolle ausgelegt ist. Und dadurch, dass sie halt eben so tief stehen, ist es halt für jede Zweitligamannschaft, egal ob das jetzt ein Spitzenteam, Absteiger ist oder Mittelfeldmannschaft, extrem schwer, da durchzukommen. Und das sieht man ja auch an den Punkten, die sie geholt haben. Also was die defensiv zeigen, ist mit das Beste, was du in der Liga eigentlich hast. Und sie haben halt in der ersten Halbzeit sich gefühlt gar nicht am Spiel irgendwie beteiligt. Sie haben wirklich manchmal auch mit 5 Leuten auf einer Linie einfach nur verteidigt und irgendwie versucht, da kein Gegentor zu bekommen. Und wie es halt so eben so ist, ein Zweitligist hat noch nicht diese ausreichende Qualität, um dann so ein Defensiv-Bollwerk auch durchzuknacken, und das hat eben der Club nur selten geschafft, aber wenn das dann mal geschafft hat, wurde es dann auch gefährlich, aber es gab leider nur 2 Reaktionen, die da wirklich nennenswert waren in der ersten Halbzeit. Was man auch betonen muss, Edgar Sully, mein Lieber, hat, glaube ich, seine beste oder mit seine beste Halbzeit für den Club gespielt. Wenn man jetzt mal Bochum vor einem Jahr rauslässt, wo er einen Doppelpack geschossen hat, war sehr agil auf der rechten Seite, viel besser als Werner auf der anderen Seite, und hat da immer wieder mit tollen Laufwegen auch in Kombination mit Valentini und auch mit Löwen, der ihn oft in Stellung gebracht hat, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Und dann halt leider, wie es halt dummerweise Club-like ist, musste er dann verletzungsbedingt vor der Pause noch ausgewechselt werden.
Nicht nur Edgar Sully musste dann runter, also kuriose Situationen oder Minuten dann letzten Endes direkt vor dem Pausenpfiff, denn Edgar Sully musste den Platz verlassen, dafür kam dann Kevin Möwald in der 2. Minute der Nachspielzeit der 1. Halbzeit, und bei den Bielefeldern, da war es Christoph Hemmlein, der dann runter musste. Für ihn kam dann Staude in der 3. Minute der Nachspielzeit. Also kuriose Szenen da direkt vor der Halbzeit. Und dann ja ging es im Prinzip sehr, sehr chancenarm, aber eben auch mit 0-0 in die Kabine. Anschließend veränderte sich das Spiel, hatte ich den Eindruck, merklich. Es war so, dass Nürnberg tatsächlich dem Spiel den Stempel aufdrücken wollte. Man brachte mit Cedric Teuchert für Tobias Werner, von dem du ja gerade gesagt hast, der mit einer unauffälligen Leistung gespielt hat, den nochmal frischen Offensivwind. Und Cedric Teuchert hat dann aber erstmal etwas geschafft, was man so schnell wahrscheinlich auch nicht wiedersehen wird.
Genau, er wurde eben zur Halbzeit dann eingewechselt und hat es geschafft, gefühlt nach 50 Sekunden gleich mal eine gelbe Karte zu bekommen wegen einer schönen Schwalbe, die nicht sehr gut gewesen ist. Also da hat er sich nicht wirklich angestrengt, dass die sehr gut aussieht. Ich finde sowas extrem unnötig, weil man dann auch in der Wiederholung gesehen hat, dass da wirklich gar nichts war und er wirklich wunderschön abhebt wie ein rechter Flügelspieler des FC Bayern. Also ich mag sowas gar nicht, vor allem nicht, wenn es so eine unnötige Situation ist. Sowas sollte er in Zukunft lieber überlassen, weil ich glaube, dass sowas auch sehr viele Sympathiepunkte abziehen kann.
Nichtsdestotrotz war Teucher dann fortan auch im Spiel und am Spiel beteiligt, hatte dann in Zusammenarbeit mit, ich meine, Ishak die nächste gute Chance, allerdings Ishak da im Abseits stehend, und dann drehte Jeff Saibene das Spiel noch nicht wissend, aber zugunsten der Bielefelder Arminia, als er Klos rausnahm, Sporer brachte, und der sollte dann nur 2 Minuten später zu einem Zeitpunkt, als der FCN das Spiel wohl relativ gut im Griff hatte, das 1-0 für Arminia Bielefeld schießen.
Ja, du sprichst die 2 Aktionen von Teuchert schon an. Es war sehr amüsant, weil er hat genau in den beiden Szenen eben genau das gemacht hat, was er eigentlich in der anderen hätte machen sollen. Einmal hätte er lieber selbst mal abziehen sollen und er hat den Ball versucht irgendwie rüberzulegen auf Mikhail Ishak, der aber nicht zu erreichen war für ihn, weil er erstens im Abseits stand und zweitens einfach noch zu viele Gegenspieler zwischen waren in der nächsten. Und er hätte eben selber schießen sollen, genau. In der nächsten Situation hat er, glaube ich, gepasst, obwohl er eigentlich, nein, andersrum. Er hat geschossen, obwohl er lieber hätte rüberlegen sollen. Hat es dann wieder nicht gemacht. Sehr unglückliche Entscheidung und der Trainer hat es ja dann am Ende seine Einwechslung auch nochmal korrigiert. Da werden wir sicher noch drauf zurückkommen. Zum Führungstor. Fabian Klos war super unter Kontrolle bei Lukas Mühl und bei Everton. Die hatten den vollkommen aus dem Spiel rausgenommen, bis eben auf die eine Szene ganz am Anfang. Aber sonst haben Mühl und Everton da eigentlich einen sehr guten Job gemacht und dann hat natürlich auch der Trainer gesehen, dass er vielleicht ein bisschen was machen muss und bringt dann Spor rein. In der Offensivbewegung verliert dann leider Hanno Behrens, unser Kapitän, den Ball. Dann geht's ganz schnell, die Abwehrseite war dann leider auch offen über Leibold. Der Ball kommt rein, den ersten Schuss hält Kirschhoff meiner Meinung nach noch gut, aber er lässt ihn halt leider auch wieder dumm abprallen. Und der Nachschuss ist dann leider durch Spor drin, nachdem die Flanke von rechts kam und er einfach durchgelaufen ist. Sehr schade, weil der Club da gute Möglichkeiten hatte, auch in Führung zu gehen mit mehreren hochwertigen Chancen.
Es war dann so, dass der FCN gefühlt alles auf Angriff polte. Man hat die Mannschaft dann eben gefühlt ja ein bisschen umgestellt. Da musst du jetzt genauere Auskunft geben. Das kann man dann irgendwie immer schlechter hören, wie genau das aussah. Aber es war so, dass der FCN gedrückt hat ohne Ende. So war zumindest mein Eindruck. Und man dann erstmal wieder am Aluminium verzweifelt ist, bevor man sich letzten Endes in Person von Mikhail Ishak doch noch belohnen konnte.
Ja, der Club hat eigentlich das gemacht, was so vielleicht im ersten Moment ein bisschen absurder klingt, und zwar einen Stürmer in die Innenverteidigung gezogen, sozusagen eine Fünferkette gebildet, eine Dreier-Fünferkette, je nachdem, wie nett man das mal ausdrücken will. Man hat Eduard Löwen eben nach hinten gezogen und es hat dem Spiel vom Club sehr gut getan, weil dadurch nochmal mehr Struktur reingekommen ist und der Club hat eben auf ein 3-4-1-2 umgestellt mit Möwald auf der 10, Teuchert und Ishak beide vorne und hat damit nochmal versucht, ein bisschen das Spiel einfach nochmal vielleicht in eine andere Form zu bringen, den Gegner auch zu überraschen, indem man wieder taktisch umstellt, was dem Club auch sehr gut gelungen ist und hat dadurch einfach nochmal eine andere Struktur, eine andere Raumbesetzung eben bekommen, die dem Club sehr gut geholfen hat. Hat sich wieder zahlreiche gute Chancen rausgespielt, unter anderem nach einem tollen Ball von Eduard Löwen, Ishak, glaube ich, auf die Latte. Was gab's noch für, dann gab's noch den Schuss von Everton ans Aluminium und von, wer war der andere?
Ich meine, Möwald direkt nach dem Everton-Schuss prallt der Ball zurück in den Rückraum, Möwald nimmt aus der Distanz, und dann ist aber der Bielefelder Keeper Ortega dran und von dessen Hand prallt er über die Querlatte, glaube ich, dann ins Tor aus.
Genau, Ortega hat leider auch noch einen sehr guten Tag, hat auch noch einen Volley-Schuss von Möwald genauso gut gehalten. Ja, dann eben, genau, kurz vor Schluss, der Einwurf auf Eras, der spielt den Ball leider ein bisschen halb hoch auf Löwen. In seiner vielleicht leichten, wie sagt man das nett, durch sein viel hohes oder durch sein hohes Selbstvertrauen hat er da sich zu einer Situation hinreißen lassen, die man vielleicht hätte ein bisschen intelligenter angehen können. Da kommt dann auch leider Herr Kerschbaumer mit gestreckten Beinen voll auf den Fuß von Eduard Löwen, der halt eben zurückzieht, um halt eine Verletzung vorzubeugen. Dummerweise sieht es der Schiedsrichter vollkommen anders und lässt vollkommen unerklärlich einfach weiterlaufen. Dann kann Kerschbaumer durchlaufen, Kerschbaumer gegen Kirschbaum, dann sozusagen das direkte Duell. Trifft natürlich genau den Innenpfosten, der Ball geht auch dummerweise auch noch rein. Aber das Tor hätte niemals so zählen dürfen, weil das für mich ein ganz klares Foulspiel ist. Und das ist eigentlich schlimm, dass weder der Schiedsrichter noch der vierte Offizielle, der gleich daneben stand, es leider nicht gesehen hat. Für mich vollkommen unerklärlich.
Ja, jetzt hast du direkt das 1:1 ausgelassen. Da war natürlich dann Michael Ishak eben zur Stelle, nachdem Hanno Behrens mit dem Kopf zurückgelegt hatte. Und ja, Ishaks Serie, die hält zumindestens. Also das ist die positive Nachricht dann an diesem Abend gewesen oder an diesem Nachmittag. Abend war es ja nicht. Und du hast es angesprochen, das 2:1 dann vom FCN, der zu dem Zeitpunkt ja immer noch gedrückt hat und dann offenbar willens war, das Spiel für sich zu entscheiden, dann in diese Situation oder in dieser, ja, diese Phase hinein, in den letzten Momenten, fiel dann das 2:1. Der Kicker schreibt über die Leistung von Dr. Matthias Jöllenbeck, dem Schiedsrichter, sehr großzügig vor dem 1:2, als er das gestreckte Bein von Kerschbaumer gegen Löwen ungeahndet ließ. Also der Kicker formuliert es diplomatischer, ist aber auf deiner Seite, Steffen. Ja, letzten Endes verliert der erste FC Nürnberg dann am Ende mit 1:2 gegen Arminia Bielefeld, die an dem Tag das Glück mit dem Pfosten hatten, das der FCN nicht hatte, und die im Prinzip genau das gemacht haben, was den FCN phasenweise in der englischen Woche ausgezeichnet hat, nämlich wenige Chancen eiskalt verwertet. Und woran es dann letzten Endes lag, ob es vielleicht einfach ein Stück zu sehr jugendliche Unbekümmertheit war, die dem FCN die Niederlage beigebracht hat, darüber werden wir uns hier bei Total Beklubbt gleich unterhalten.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Der erste FC Nürnberg verliert gegen Arminia Bielefeld zu Hause. Und das muss man dann auch mal dazu sagen, Arminia Bielefeld bleibt auswärts einfach eine unfassbare Macht unter Jeff Seibene. Haben jetzt, glaube ich, die letzten 10 Spiele nicht verloren. Und jetzt will ich mit Steffen hier bei Total Beklubbt noch so ein bisschen darüber sprechen, woran das lag. Man hatte ein Stück weit den Eindruck, dass nach dem 1:1 die Mannschaft unbedingt auch noch den Siegtreffer machen wollte. Das ist natürlich zum einen löblich, denn das willst du als Fan irgendwo sehen. Das ist zum anderen natürlich aber vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig, wenn man sich gerade in das Spiel zurückgekämpft hat. Und muss man da am Ende sagen, man hätte vielleicht einfach nach dem 1:1 das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen sollen, oder ist es dann zu einfach, weil es letzten Endes ja das Gegentor doch auch aus einer unglücklichen Situation, um es mal vielleicht diplomatisch auszudrücken, fiel?
Ich glaube, du stellst hier die entscheidende Frage, die sich wahrscheinlich jeder Clubfan, jeder Journalist, jeder neutrale Zuschauer auch am Ende gestellt hat. Wollte der Club am Ende zu viel? Ja, wahrscheinlich, wenn das Spiel 1:1 ausgegangen wäre, es hat auch Ishak nach dem Spiel zu Journalisten gesagt, dann hätte auch jeder gesagt, warum ist man nicht aufs 2:1 gegangen? Man hatte ja den Gegner so gut unter Kontrolle, man hat ja auch wirklich hinten nichts zugelassen, außer halt eben dann halt eben das Gegentor, was ja eigentlich hätte auch nicht so entstehen dürfen. Also es ist im Nachhinein ist natürlich immer ganz cool, so zu sagen zu können, ja, man hätte vielleicht das 1:1 lieber mitnehmen können, aber die Situation wäre ja ganz anders gewesen, wenn der Club nicht nur das 1:1, sondern das 2:1 auch noch das Siegtor geschossen hätte, hätte jeder gesagt, boah, geil, dass die auf einmal so weitergespielt haben. Ich glaube, dass der Club es genau richtig gemacht hat und halt eben noch weitergespielt hat, weil es war ja auch eigentlich nichts zu befürchten, dass man noch ein Gegentor bekommt, und man hat ja auch kein reguläres Gegentor bekommen. Ich glaube aber, dass es ein Dämpfer zur richtigen Zeit ist und dass es auch so für das Umfeld eigentlich ganz gut ist, dass der Club verloren hat. weil sonst die Euphorie vielleicht ein bisschen zu sehr eskaliert wäre. Und so ist der Club noch im Feld dahinter, noch im tollen oberen Drittel, von dem die Führung immer spricht. Und ist immer noch dabei, muss aber jetzt wieder wie vor der letzten Länderspielpause, als man gegen Aue ebenfalls verlor, sich jetzt wieder anstrengen, man muss wieder um die Stammplätze kämpfen und man kann eben nicht nachlassen, kann nicht sagen, boah, man ist Tabellenführer, ist ja ganz leicht die Liga, sondern man muss jetzt wieder mehr geben und wieder mehr arbeiten, vor allem bei den kommenden Wochen, wo die Gegner ja schon sehr namhaft sind mit guten Spielern, guter individueller Klasse, wo man dann wieder Topleistungen abrufen muss, um zu punkten.
Ja, du hast es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Das ist dann natürlich immer die Krux. Wenn du verlierst, dann stehst du da wie der letzte Vollderbende. Natürlich gewinnen würdest, dann hätten alle gesagt, das habt ihr ganz fein gemacht und jetzt freuen wir uns. Denn mit einem Sieg wäre es ja tatsächlich Platz 2 gewesen, 3 Punkte dann hinter Fortuna Düsseldorf, punktgleich mit Holstein Kiel. Da hätte man dann eben vom Aufstiegsplatz gegrüßt. So ist es jetzt in Anführungsstrichen nur Platz 5. Nächster Gegner dann eben Darmstadt an einem Montagabend. Lauert auch nur einen Punkt hinter Nürnberg. Also die Liga nach wie vor sehr, sehr eng zwischen Platz 3, auf dem ja dann mittlerweile nicht mehr ganz so überraschend Sandhausen steht. Und Platz 8 eben mit Darmstadt liegen nur 2 Punkte und auch nur 5 Tore. Und dazwischen eben dann der erste FC Nürnberg. Und du hast es angesprochen, die Länderspielpause ist sicherlich jetzt eine gute Gelegenheit, um da auch wieder ein bisschen was zu justieren, um Spieler wieder heranzuführen. Patrick Kammerbauer ist da ja jemand, der ja nach seiner Blinddarm-OP dann doch ein bisschen länger ausgefallen war. Georg Markreiter, der mit seinem Infekt ja auch so ein bisschen zu tun hatte und über den wir noch ein ganz kleines bisschen reden müssen, denn Cedric Teuchert wurde in der 89. Minute bei der Niederlage gegen Bielefeld gegen eben jenen, so heißt es richtig, Georg Markreiter ausgewechselt, obwohl ja Teuchert erst zu Beginn der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde. Markreiter ins Spiel zu werfen als jemand, der vorne vielleicht einfach Kopfbälle festmachen kann, um doch noch das 2-2 zu schaffen, oder tatsächlich eben auch als Denkzettel für Cedric Teuchert nach dieser wunderbaren Schwalbe direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit und dann eben auch, du hattest es vorhin angesprochen, den zwei falsch getroffenen, ja wobei falsch getroffenen, unglücklich getroffenen Entscheidungen, die er da auch noch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte, als er einmal hätte besser passen und einmal besser hätte schießen sollen. War das ein Denkzettel für Cedric Teuchert von Michael Köllner oder war es einfach taktisch bedingt?
Ich kann natürlich nur philosophieren und nur meine eigene Meinung kundtun, ob die jetzt wirklich dann richtig ist am Ende. Ist die andere Frage. Ich glaube, es war eine Mischung aus beiden. Er hätte genauso noch einen anderen, zum Beispiel Eras rausnehmen können und dafür noch einen Markreiter bringen können, oder einen Behrens rausnehmen können, der auch viel gelaufen ist, und oder auch einen Eduard Löwe rausnehmen können, dem man die Wut dann richtig angemerkt hat, der vielleicht auch da ein bisschen abgelenkt war durch seinen Fehler. Nein, er nimmt das vermeintliche Top-Talent Cedric Teuchert aus dem Spiel. Ich glaube, dass da schon ein kleiner Denkzettel dahinter liegt, auch weil, wenn du in der Halbzeit eingewechselt wirst, wenn du ein Tor schießen musst, dann, und wenn der Club vor allem wie unter Kölner eben so ein Pressing spielt, dann geht's einfach nicht, dass da manchmal Teuchert einfach nur zuschaut, wie seine Mitspieler alle eben das Pressing toll spielen, und dann ist auf der rechten Seite auf einmal einer oder im Sturm, der einfach nur zuschaut, wie der Rest eben dabei ist, den Ball versucht zu erobern. Und ich glaube schon, dass es so ein kleines Signal war an Teuchert, also es ist meine Interpretation, dass er sich schon noch anstrengen muss und dass da noch mehr kommen muss und dass eben Talent nicht alles ist, sondern dass da auch gewisse Arbeitseinstellung, Charakter eben auch dazu gehört, dass da mehr von ihm kommen muss, auch in der Zukunft, einfach auch weil die Konkurrenzsituation im Sturm so hoch ist. Und ich hoffe, dass er es versteht, weil es sehr wichtig für seine Zukunft wird, dass er sich eben nicht auf sein Talent aufruht, sondern endlich mal anfängt zu arbeiten, zu kämpfen, zu beißen, wie es sich für ein junges Talent gehört, das sich im Profifußball etablieren will, weil ich glaube, dass er noch nicht endgültig im Profigeschäft angekommen ist, weil ich glaube, dass ihm noch der letzte Punch dafür fehlt aktuell.
für wie wichtig hältst du es, dass er das jetzt vielleicht auch mal kurz so ein bisschen sacken lassen kann, dass er jetzt bei der U21 verweilt und dieses Mal ja dann vielleicht wirklich spielen kann, anders als es ja bei seiner ersten Nominierung war, als er da verletzt abreisen musste und man ja dann, oder nicht verletzt, krankheitsbedingt war es, und dann ja schon auf einmal gemutmaßt wurde, ob er nicht womöglich doch noch wechselt. Jetzt ist er in Nürnberg, jetzt hat er sich beim Derby da durchaus auch ein bisschen unsterblich gemacht, aber das ist angesprochen, muss natürlich auch auf dem Teppich bleiben, muss Leistung bringen und wird jetzt trotzdem eben für die Entwicklung der letzten Monate so ein Stück weit belohnt, so rum heißt es, nicht gelobt, und darf zur U21. Was denkst du, wie wichtig ist das für ihn und für seine Entwicklung?
Es ist ganz die Frage, wie er es eben aufnimmt. Ich weiß nicht, ob er ein Lob für die letzten Wochen verdient. Dafür waren seine Leistungen durchaus teilweise zu fahrig. Aber er kann es natürlich auch genau anders sehen als Ansporn, was er erreichen kann, wenn er sich eben anstrengt, wenn er alles gibt, wenn er Einsatz zeigt. Und ich hoffe auch, dass das so aufnehmen wird. Dann noch ein ganz wichtiger Teil unserer Mannschaft wird für die Zukunft, für die Zukunft, für diese Saison, um dann eben auch mit seiner tollen individuellen Klasse, die außer Frage steht, die für einen Spieler seines Alters überragend ist, eben mit ihm durchstarten zu können und nicht eben nur der erste FC Nürnberg ohne ihn.
Das wäre in der Tat schade. Ein anderer Youngster, über den müssen wir jetzt nochmal ein bisschen sprechen, weil wir ihn in der letzten Woche oder letzten Monaten so hochgelobt haben, ist natürlich Eduard Löwen. Jetzt hat er da diese Situation, die dann letzten Endes zum Gegentor führt. Natürlich, Schiedsrichter, sieht da nicht sonderlich gut aus. Er zuckt natürlich auch zurück. Wenn ich jetzt hier so ein 60-jähriger, bärtiger Mann bin und in der Kneipe sitze, würde ich behaupten, früher hat man da einfach durchgezogen.
Ja, ist mal mit Rot vom Platz geflogen, aber hat man natürlich machen können. Nein, das Verhalten von Löwen in der Situation war unglücklich. Das meine ich nicht einmal 100% negativ. Er ist ein junger Spieler, er muss lernen. Er hat in letzter Zeit sehr viel, sehr richtig und sehr gut gemacht. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Jetzt hat er halt eben das eine Spiel vielleicht nicht so geglänzt, wie er es vielleicht in den letzten Wochen getan hat, wo er viel Lob bekommen hat, wo er oft gestreichelt wurde. Jetzt hat er mal so einen kleinen Denkzettel bekommen, dass er immer noch 100% mit Ernsthaftigkeit dranbleiben muss. Michael Kölner hat ja auch in der Zeitung, in der Nürnberger Zeitung, erzählt von wegen, dass er auch mit ihm sprechen musste, weil er halt eben diesen Fehler gemacht hat, über seine Leistung sprechen musste. Aber er wird das gut verarbeiten. Ich glaube, er wird noch stärker da rauskommen. Er wird auch in Zukunft Stammspieler bleiben, egal wo er spielt. Er ist einfach ein außergewöhnlicher Spieler und ich freue mich für jede Minute, die er noch unser Trikot trägt.
Ja, hoffen wir, dass es noch viele Minuten sein werden und wollen es dann auch erstmal dabei belassen. Darmstadt ist, wie gesagt, der nächste Gegner. Das Ganze ist noch ein gutes Stückchen hin, denn das Spiel wird erst am 16. Oktober stattfinden. Bis dahin ist noch Länderspielpause. Einige Clubspieler sind ja aktuell unterwegs. Cedric Teuchert hatten wir angesprochen, aber ist nicht der einzige. Und dann werden wir uns nächste Woche nochmal über den anstehenden Gegner unterhalten. Darmstadt ja sicherlich eine Mannschaft, die von vielen vor der Saison zum Aufstiegskreis hinzugezählt wurde, die vielleicht sogar der Aufstiegsfavorit bei manchen war, namhafte Spieler im Kader, aber aktuell stehen sie hinter dem ersten FC Nürnberg und man kann nur hoffen, dass der Club gut aus der Länderspielpause rauskommt, denn man hat sich ja zuletzt ein wenig da oben etabliert. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal bei Steffen für die kurzweilige halbe Stunde über das weniger kurzweilige Spiel gegen Bielefeld mit am Ende etwas traurigem Ergebnis für den Club. Und dann soll es das auch gewesen sein für diese Woche. Das war total bekloppt auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, hier ist Willi Langkraft, Mr. Zweite Liga. Und ich höre mein Sportradio.de.
Hören, was andere denken, auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.